Linksrin Radio und ein gesundes Neues aus den Mikros von Studio Neu bei Radio Blau. Ihr hört das Linksrin Radio. Wir sind ein Musikmagazin, zurück im eigentlichen 2-Wochen-Rhythmus und gleich am 2.1. für euch da. Das Jahr beginnt gewohnt bekloppt. Vielen Dank. Hallo Jule.
Hallo Jens.
Aber wie habe ich mit verstörter Stimme gesprochen jetzt, ne?
Aber wieso sind wir ein Musikmagazin?
Politmagazin, habe ich gesagt.
Ach, ich habe Musikmagazin verstanden.
Ja.
Und war ganz irritiert.
Nee, wir haben so wenig Musiksendungen gemacht, da kennen wir uns auch viel zu gar nicht gut aus.
Naja, ich glaube, das ist verschieden verteilt.
Hast du recht, ja.
Herzliche Grüße an Krex.
Ja, herzliche Grüße an Krex.
Dort, wo es warm ist, glaube ich, ne?
Genau, haltet durch, habt Kraft.
Ja.
Da im Warmen.
Im Warmen, ne? Mhm. Das ist schon.
Habt es gut, das wollte ich sagen.
Jetzt schellt es, aber das hören Hörerinnen und Hörer nicht. Und wir haben natürlich hier Dienstleisterinnen, die uns die Tür öffnen und unseren Gast hier reinlassen.
Genau. Wir haben nämlich Januar.
Wir haben Januar.
Ja. Und Jubiläum. Also Jubiläum ist ein schwieriges Wort immer in dem Zusammenhang, ne?
Es ist noch viel Zeit. Also ja, genau. Wir haben ja immer so einen Vorspann und wir steigen noch nicht direkt ins Thema ein, ne?
Deswegen lassen wir euch jetzt hier hängen und wie hieß das? Cliff, we let you hang on the cliff.
Genau. Und reden jetzt so künstlich noch über andere Sachen. Jens, was hast du denn zu Silvester gemacht?
Ach, ich hänge mit Leuten rum, die Hunde haben. Finden es immer nicht so gut, in der Stadt zu sein mit den Hunden zu Silvester, weil es da immer so knallert und dann erschrecken die Hunde und dann sind die Hunde in Panik und alles ist ganz schlimm. Und deswegen waren wir in einem befreundeten Projekt in der Alten Hölle, einem ehemaligen Hotelkomplex zwischen Dessau und Berlin, was jetzt so als Projekt betrieben wird, da sind immer so Seminargruppen und Partycrews und Leute, die mal aus der Stadt raus wollen und so, genau, da waren auch nicht so viele Leute, da wurde nicht geböllert, das war das entspannteste Silvestrum aller Zeiten.
Cool.
Kann ich nur, also wer das macht, ne? Kann man mal nach alter Hölle gucken.
Das klingt wirklich gut,
ein liebevoll betriebenes Großod mitten im Wald.
Mhm. Ich habe heute erfahren, dass man auf den Leipziger Flughafen gehen kann, wenn man Tiere hat und dort mit den Tieren irgendwie über Silvester sein kann, in irgendeiner Halle.
Ach, das hat mir in der alten Hölle tatsächlich auch jemand erzählt.
Um sich in Sicherheit zu bringen, genau. Ne? Ich finde auch, das klingt so. Skurril.
Das ist eine komische Vorstellung, ne? Mit so 200 panischen Hunden und deren.
In einer Halle, genau, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen.
So eine Riesenhalle, genau. Was macht man da die ganzen 4 Stunden?
Vielleicht schenken die teuren Sekt aus oder so. Oder muss die Hunde in solchen Boxen haben oder mit hier so, wie heißt das, mit diesen Körben vor dem Mund?
Maulkorb.
Maulkörper.
Ja, genau. Ja. Und dann stößt man mal kurz an und verhält sich aber leise natürlich
relativ
in dieser Riesenhalle.
Und ich las, dass es auch ein Hotel gab, was Menschen aufgenommen hat oder aufnimmt mit Hunden. Aber bestimmt ist das alles Geschäftsmodell oder so.
Der Begriff Krieg setzt sich irgendwie fest, wirklich für so Zustände in den großen Großstädten hier, Hamburg, Berlin und
echt,
so.
Ja?
In der alten Hölle trifft man sich ja mit Leuten aus Berlin und auch aus Hamburg.
Krieg.
Genau, und die so, ja, bei uns ist immer Krieg. Also so, als wäre das so ein stehender Begriff für Silvester.
Das ist wirklich krass. Es gab im Sächsischen Landtag ja eine Debatte im Dezember zum Thema Böllerverbot, gab es auch im Leipziger Stadtrat.
Ja.
Und da haben tatsächlich auch AfD und BSW quasi adressiert, so dass das ja mit dem Krieg in der Ukraine vergleichbar war. Und da gab es natürlich große Empörung, wie man Böllern mit dem Krieg vergleichen kann. Ich weiß nicht.
Das ist vielleicht ein bisschen absurd, ne?
Ich würde das nicht so affirmativ irgendwie, nicht dafür verwenden, glaube ich, den Kriegsausdruck. Ne?
Aber was da glaube ich so eine Rolle mitspielt, ist immer so eine gewisse Rücksichtslosigkeit oder vielleicht sogar Absicht. Also so, es scheint Leute zu geben, die dann auf die anderen schießen mit ihren Raketen oder so,
Was
sie da haben. Oder gibt es ja inzwischen hier auch so, wo die so ganz schnell hintereinander so rausschießen, da hier diese Lichtdinger?
Keine Ahnung. Ja.
Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Wie war am Kreuz? Wie war der Krieg am Kreuz dieses Jahr?
Also ich werde immer älter und für mich war es.
Da bist du wirklich der Mädchen.
Für mich war es das bisher schlimmste Silvester, was diese Böllerei betraf. Ich hatte richtig Angst, irgendwie dort zu stehen. Ja. Ne? Und auch der Ort, an dem wir viele Jahre gestanden haben, mitten auf dem Kreuz, da stand diesmal überhaupt niemand. Ich weiß nicht, ob das mit der Intensität des Böllerns zu tun hatte oder so, keine Ahnung. Ja. Aber ich hatte Angst. Also ich hatte richtig Angst vor dem Rumgeböllere.
Schön.
Und sonst hat es viel gebrannt und ja, da steht man auch so daneben und denkt sich, ja, okay, gut.
Ich gehe weg.
Oder ich gucke es mir an und gehe weiter. Ja. Ja. Mhm.
Und was da
großes Toben.
Traditionelle Polizeieinsatz, wo die Polizei immer übers Kreuz dann läuft und ein bisschen was löscht und so.
Ich glaube, da war ich dann schon weg.
Ja.
Oder es war, seit ein paar Jahren ist die Polizei nicht so präsent und das zahlt sich, glaube ich, aus. Ne? Im letzten Jahr kam um zwei das Wassergerät von der Polizei, wie heißt das, Wasserwerfer, ob das dieses Jahr überhaupt der Fall war, keine Ahnung. Ich war raus, ich bin raus.
Wasserhahn.
Mhm. Letztes Silvester am Konwitzer Kreuz.
Ja. Nö, nee, dann ist ja gut.
Dann ist ja gut.
Du kannst ja auch mit in die Hölle kommen, nicht so.
Ja, irgendwas.
No?
Was so für Rentnerinnen und Rentner angemessen
wie
ist.
Wie uns. Ja, ja, richtig. Mhm,
ja.
No? Gut. Schön.
Schön.
Da war es also ein entspannter Jahreswechsel.
Ja.
Halbwegs.
Auf jeden Fall.
Ja. Nö, na dann. Ich habe hab auch die Nachrichtenlage nicht verfolgt. Ich hoffe, die Zahl der Verletzungen hält sich in Grenzen.
Es gab so bemüht, glaube ich, auch eine Stellungnahme vom Oberbürgermeister dieser Stadt, dass er die Angriffe auf Polizei oder was es ist, verurteilt. Aber ich glaube, so das große Highlife war hier nicht so. Ne? Man konnte es so ein bisschen angedeutet in der Presse lesen, aber über die Eisenbahnstraße, über den Augustusplatz und Konnewitzer Kreuz. Aber ich weiß gar nicht, ob das sozusagen so ritualisierte Berichterstattung ist, die überhaupt was mit den Ereignissen zu tun hat. Mhm. In Paunsdorf wurden irgendwelche Automaten gesprengt. Toll.
Aber die Debatte wird uns ja sicherlich erhalten bleiben und intensiviert sich ja mit jedem Jahr ein bisschen gefühlt.
Was? Über
die Böller-Verbotsdebatte.
Mhm. Mhm.
Da kann man ja. Wir berichten für euch regelmäßig.
Ich finde es gut.
Ja, aber glaubst du, dass das in Leipzig irgendwann mal. Also, dass man das auf lokaler Ebene sozusagen, auf Stadtebene?
Nee. Nee.
Das war ja, was der Ordnungsbürgermeister dazu gesagt hat. Ne?
Genau.
Dass er nicht glaubt, dass das.
Es gab eine Abstimmung und zwar, ich glaube, die sechste oder siebte Abstimmung in Folge in den letzten Jahren. Und die Grünen versuchen einem immer sozusagen weiß zu machen, dass man das kommunal lösen könnte, indem man so über eine bestimmte Herleitung dicht besiedeltes Gebiet Böllerverbote erlassen kann. Die Stadt sagt nein. Ich glaube ja auch, dass es schwierig ist. Und dann kommt diese Kontrollproblematik dazu. Ne? Wer soll das durchsetzen? Wenn es überhaupt ist, ist es überhaupt gerichtsfest dann, wenn das ausgesprochen wird für eine bestimmte Zone in der Stadt? Und einhellig sagen, glaube ich, so die Leute, die sich auskennen, dass es auf Bundesebene geregelt werden muss. Mhm. Und das ist ja auch angedeutet worden vor Silvester, aber das ist, glaube ich, auch ritualisiert.
So, ne? Wie man es in Frankreich hält.
In den Niederlanden habe ich gelernt.
In Frankreich auch.
Ja?
Keine Böllerei.
Mhm. Ist doch super. Und funktioniert?
Ich glaube ja.
Ja?
No.
Mhm.
Das war das Linksdrehte Radio.
Ist okay. Hm?
No. Wir haben eine Musik vorbereitet von einer von den drei Bands, die wir beten hören, wenn Grex nicht da ist.
Ja.
Und zwar sind die drei Bands Waving the Guns, Audio 88 und
Krim.
Krim 104.
Ach, lustig. Super, okay.
Dann haben wir ja unsere drei Lieder.
Wie homogen. Für die ja, und das dürfen wir nicht spielen, wenn Grex da ist, also weil der mehr Geschmack hat.
Weil der auf seinem Release-Radar mehrere Dinge verfolgt.
Okay.
Ja, aber ist gar nicht neu released, was wir jetzt hören. In diesen Zeiten tanzen ist trotzdem ein guter Titel, finde ich.
Ja.
Kann man auch mal zum Jahresanfang mal rein illern. Ne?
Bist gleich. Bitte.
Wie kann man
Ihr hört immer noch das linksdrehende Radio und wir sind im Thema.
Wir sind im Thema. Wir feiern ein Jubiläum, aber Jubiläum sagt man würde zu guten Anlässen. Wir feiern einen Jahrestag, nämlich einen 10. Jahrestag. Am 11.01.2016 gab es in Leipzig-Konnewitz einen Angriff von, ja, es wird so gesagt 250 Neonazis, 216, glaube ich, sind dann im Endeffekt festgesetzt worden vor Ort oder 217 vielleicht sogar. Genau, und es war, glaube ich, erstmal ein Schock. Es ist geschehen, der nächste Jahrestag im Windschatten eines einjährigen Jahrestages der Legida-Aufmärsche in Leipzig. Genau. Und wir wollen jetzt ein bisschen zurückschauen, weil sich dieser Jahrestag am 11.01., wie gesagt, das 10. Mal jährt und auch Veranstaltungen stattfinden werden in Leipzig. Und wir haben einen Gast im Studio, mit dem wir jetzt sprechen.
Wahnsinn.
Hallo.
Hallo. Vielleicht. Es gibt ja, das muss man auch lernen, jüngere Menschen, die nicht so genau wissen, was am 11.01. passiert ist. Vielleicht magst du zuerst so ein bisschen rekapitulieren und einordnen oder was ist da geschehen eigentlich? Für die es kennen, können ja kurz mal auf Toilette gehen.
Die es kennen, gehen kurz auf Toilette. Ja, ist ja schwierig. Jüngere Menschen lernen ja jetzt, dass quasi Neonazis einen rassistischen Stadtteil angegriffen haben. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Weiß nicht, ob ihr da noch hinkommt. Was war 2016? Das war der erste Jahrestag von Legida. Was ist Legida? Legida sind die Leipziger Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, was der Ableger von Dresden, von Pegida, die patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes. Pegida gab es ab Oktober 2014, zuerst in Dresden, ein paar hundert. Und dann hat sich Woche für Woche jeden Montag die Teilnehmerinnenzahl sehr kontinuierlich verdoppelt, bis da mehrere tausend Rassisten und Deutschnationale auf der Straße waren. Ein großes Potpourri. Und es gab dann einen Leipziger Ableger für Dresden, der seinen Auftakt im Januar 2015 hatte in der Leipziger Innenstadt. Genau. Und er war über den Zeitraum, wo es in der Stadt die Gitterdemonstrationen gab, auch, muss man sagen, der erfolgreichste Ableger aus Dresdner Perspektive. Es wurde noch versucht, bundesweit und auch europaweit weitere Pegida-Ableger ins Leben zu rufen. Das ist aber mehr oder weniger gescheitert, bis auf den Leipziger Ableger. Der hat auch sehr lange durchgehalten. Muss sagen, dass er sehr kontinuierlich war. Fast so ein bisschen wie Christian Worch. Das ist jetzt noch für ganz ältere Leute. So ein Neonazi aus Hamburg, der Leipzig regelmäßig bis 2007 zweimal im Jahr besucht hat. Einmal am 1. Mai und dann meist immer so im Oktober. Und auch regelmäßig versucht hat, Richtung Konnewitz zu laufen und damit regelmäßig gescheitert ist. Und Legida, ja, Legida gab es dann sehr lange und am Jahrestag des ersten Legida-Aufmarschs sozusagen 2016 wollte Legida ein Jahr Legida feiern in der Innenstadt. Auftaktkundgebung von Legida war damals in der Nähe vom Naturkundemuseum. Die sind dann Richtung Nordplatz gezogen und hatten dort auch ihre Abschlusskundgebung. Und ja, es gab ein Ständchen, ein Geburtstagsständchen von Hannes Ostendorf, den Sänger von der Neonazi-Band Kategorie C, der dort Legida zum einjährigen Bestehen gratuliert hat. Und parallel dazu gab es eine bundesweite Mobilisierung von Neonazis und Hooligans, die sich vorab in Chatgruppen verabredet haben. Es gab einen Vortreffpunkte unterschiedlicher Art und dann einen größeren vor Leipzig. Und dann ist man geschlossen mit mehreren Fahrzeugen nach Konnewitz gefahren, hat in der Nähe von der Anno-Nietzsche-Straße abgeparkt mit seinen Karren und ist dann so in größeren Gruppen durchgesickert bis zur Wolfgang-Heinze-Straße, hat da ein Transparent ausgepackt, was man vorher von der Thomaskirche gemobst hat. Es gab da so eine Aktion der Kirchen in Leipzig, Leipzig bleibt helle. Damals haben die Kirchen und noch ganz andere Vereine, Gewerkschaften und alles mögliche gegen die GIDA demonstriert und mobilisiert. Genau, dieses Banner wurde geklaut, um sich so ein bisschen als Tarnung, sich als Linke auszugeben, ist ein kurzes Stück damit gelaufen und hat dann angefangen, also schon früher angefangen, Leute anzugreifen, die ihnen so begegnet sind, und hat dann auf der Wolfgang-Heinze-Straße mehrere Läden attackiert, angegriffen, entglast und ist dann hochgezogen bis zum Konnewitzer Kreuz und dann wieder umgedreht, das Ganze nochmal, und dann kam schon so eine erste Hundertschaft, die pflichtbewusst, wie es sein muss, erstmal zum Polizeiposten in der Biedermannstraße gefahren ist, um denen zu sichern, weil die Polizei erst davon ausgegangen ist, dass dort wieder linke Chaoten randalieren würden in Konnewitz. Und deswegen muss der Polizeiposten geschützt werden. Und dem war dann aber gar nicht so, sondern stattdessen hat man die Nazis angetroffen und konnte die in der Auerbachstraße einkesseln. Und dann beginnt quasi der Neonazi-Überfall in Konnewitz so historisch, mit dem wir uns denn jetzt zum 10. Jahrestag auch auseinandersetzen.
Ich weiß noch, ich war damals auch in der Innenstadt und ich glaube, viele haben protestiert. Es gab große Demos, auch aus dem linken Spektrum zu diesem ersten Jahrestag. Und irgendwann kam die Nachricht und später sind wir dann auch zurückgekommen. Der Stadtteil war abgesperrt und man hat diese Meute in der Auerbachstraße sitzen sehen, die dann so nach und nach, glaube ich, irgendwie abgeführt wurde sogar. In irgendeinen Gefangenenbus oder ja, Transporter.
Ja. Erst am Anfang haben sie die ersten Nazis, wollten sie quasi erst so erkennungsdienstlich behandeln und dann laufen lassen. Das hat nicht so ganz geklappt. Die ersten Nazis, denen ging es da nicht so gut, als sie die Auerbachstraße verlassen haben und sind dann wieder zurückgekommen. Dann hat die Polizei sich überlegt, LVB-Busse zu ordern, mit denen dann die Nazis quasi weggeschattelt werden sollten. Das ging auch nicht auf, weil diese Busse dann umringt und auch angegriffen wurden. Dann wurden die Busse weggebracht und dann hat die Polizei das irgendwann auf die Reihe bekommen, einen großen Gefangenentransporter zu organisieren. So einen, sieht man eher selten, so einen großen Reisebus, der von der Polizei halt ist, in den mehrere Zellen halt drin sind, und haben dann dort dann immer so schubweise die Nazis in die Dimitrov gefahren oder halt in ihren Sixern. Genau, und die haben ja dann peu à peu immer mehr Kräfte nach Konnewitz gezogen und das Viertel dann halt auch abgeriegelt. Also so, dass dann halt auch wirklich ab einer gewissen Uhrzeit konnten sich eigentlich nur noch Anwohnerinnen auf den Straßen in Konnewitz bewegen. Ab der Richard-Lehmann-Straße war quasi Schluss. Wenn man sich nicht ausweisen konnte als Bewohnerin, kam man nicht mehr in den Stadtteil.
Ja.
Es gibt ikonische Bilder, die man im Kopf hat, eventuell, nämlich wie zum Beispiel diese 100 Nazis oder so da auf der Straße sitzen, in dieser engen Gasse zwischen
Polizeiposten
und Wolfgang-Heinze-Straße.
König-Heinz, ja.
No. Den Katzenkalender zum Beispiel, ne? Genau, aber es war alles, genau, es gab ja auch, also es war ja auch unter anderem durchaus gefährlich für Leute, ne? Also nah an Brand und verletzte Personen und dies, das, ne? Und es wurden sehr gefährliche Gegenstände mitgeführt. Ja, genau. Symbolisch dafür steht ja so ein bisschen der Katzenkalender, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
Ja, genau. Also es gab, wie gesagt, es gab Übergriffe auf Personen, die den Nazis begegnet sind, auf den Straßen, die halt auch körperlich angegriffen wurden. Es gab Pyrotechnik, die in Wohnungen geschossen wurde. Es gab Kugelbomben und allerhand an Pyrotechnik, die in die Kneipen und Läden reingegangen ist. Dort auch nochmal Scharia 2 hat es ja da massiv erwischt. Also dort ist ja Pyrotechnik drin gelandet, hat er zum Teil dort die Decke runtergeholt und so die Metallwanne zerrissen. Genau, und ansonsten hatten sie ja auch jede Menge Schlagwerkzeug, also bei den Durchsuchungen oder so. Zum Teil sind Messer gefunden worden, Teleskopschlagstöcke, Latten mit Nägeln drin und alles Mögliche. Also war auch nicht ungefährlich, denen zu begegnen. Genau, und der Katzenkalender, das ist der Buchladen neben dem UT Konnewitz. Da ist Pyrotechnik reingeflogen und ikonisch war das halt sozusagen der Katzenkalender, der dort getroffen wurde. Und zum Glück ist die Pyrotechnik rechtzeitig erloschen, konnte den Buchladen quasi nicht in Flammen setzen. Und es aber, so wie das manchmal so ist bei so historischen Ereignissen, ist genau das Datum vom Angriffstag quasi rausgebrannt, auf dem die Pyrotechnik, also es ist dann halt immer so diese Mythenbildung, ne? Wenn jemand stirbt und die Uhrzeit bleibt stehen, so ist es dann auch mit dem Konnewitzer Katzenkalender.
Vielleicht switchen wir mal zur politischen und juristischen Aufarbeitung so ein bisschen. Wir sind jetzt 10 Jahre danach. Wie bewegt man sich jetzt in diese Sache? Vielleicht kann man es wirklich trennen. Die juristische Aufarbeitung begann, glaube ich, erst so richtig drei Jahre danach.
August 2018.
2 Jahre danach. Über 2 Jahre danach fand der erste Prozess statt und hat sich jetzt hingezogen bis jetzt eigentlich, bis vor kurzem.
Ja,
ne?
Genau.
Kannst du das kurz bilanzieren? Also wir können ja schon mal spoilern, dass es nicht besonders engagiert ist oder nicht besonders erfolgreich war?
Nee, die Kritik kam sehr schnell, halt irgendwie, das fing an dem Abend ja schon an, also von Anwohnerinnen, die berichtet haben, dass sie Kommunikation mit Nazis und Cops mitbekommen haben, aller, ach so, na, hätten wir gewusst, dass ihr es seid, hätten wir uns mehr Zeit gelassen und so anderen Sachen, oder die Nazis, das ist dann auch nachher vor den Gerichtsprozessen am Amtsgericht dann immer wie so Thema geworden, dass dann die Nazis, als sie dann in der Auerbachstraße gekesselt wurden, halt irgendwie hier, lasst uns doch gehen, wegen euch sind wir nicht hier, wir sind wegen Zecken hier und so, es gab wohl auch die Absprache, dass Cops nicht angegriffen werden von den Nazis, sondern halt nur Konnewitzerinnen und Linke sozusagen das Ziel waren und Polizei tabu ist, woran sie sich großteilig halt auch irgendwie gehalten haben. Genau, und es gab de facto keine wirkliche Spurensicherung, also am Tag danach oder so, dieses Transparent, wovon ich geredet habe, das hat man dann immer noch auf der Straße gefunden, das haben die Cops nicht mitgenommen. Es sind noch unterschiedliche Waffen, wie gesagt, wie Messer und andere Sachen halt gefunden worden, die nicht eingetütet, nicht mitgenommen wurden. Es gab keine Spurensicherung auf Steine, die in die Läden geflogen sind oder Pyrotechnik oder sonst irgendwas. Das ist alles ausgeblieben. Es hat sich sehr schnell dann halt auch in den Ermittlungen gezeigt, dass es wenig Interesse daran gab. Zum einen die Strukturen dahinter, also die sozusagen dazu organisiert, mobilisiert haben und den Plan sich ausgedacht haben, da wurde nicht zu ermittelt. Das hat von polizeilicher Seite und auch von Justiz nicht interessiert. Genau, und es gab dann eher auch so Beschuldigungen von Betreiberinnen der Gaststätten oder so gegenüber, die sollten dann, was weiß ich, rausgeben, wer gearbeitet hat, wer bei denen arbeitet in Läden, halt irgendwie. Es ging so weit, dass angeblich hätten doch Angestellte auch mit der Pyrotechnik hantiert haben können. Deswegen gab es dann so Sachen, können die Angestellten ihre Fingerabdrücke abgeben und all so ein Scheiß. Genau, was dazu geführt hat, dass Leute sehr skeptisch waren und dann gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise mit Polizei und Justiz kooperieren wollten. Und es gab de facto auch keine wirkliche Nebenklage. Also auch die Leute, die direkt von Gewalt betroffen waren. Wie gesagt, es gab diesen Wohnungsbrand, in wo Pyrotechnik reingeflogen ist und andere Sachen. Das hat alles vor Gericht keine Rolle gespielt. Und die Leute, es gab am Anfang so ein paar Sachen, wo die eingeladen waren als Zeugen. Das hat dann sehr schnell aufgehört. Und vor Gericht war das Prozedere dann ab August 2018 so, dass dann immer 2 Nazis verhandelt wurden. Und am Anfang ist sehr schnell diese Linie klar geschossen worden von so klassischen Nazi-Verteidigern mit der Staatsanwaltschaft, dass ein Deal ausgehandelt wurde, der sah halt so aus, dass die Nazis das zugegeben haben, was offensichtlich war, dass sie an dem Abend in Konnewitz waren, dass sie festgenommen wurden in der Auerbachstraße, und über mehr ging die Einlassung auch in der Regel nie hinaus. Und das ist in der Regel mit Bewährungsstrafen und Geldstrafen geahndet worden. Und dass trotzdem dort eine große Anzahl an Neonazis auf der Anklagebank war, die zu der Zeit schon Bewährungsstrafen hatten, also die vorher Straftaten begangen haben. Und auch gerade, wir haben es ja gesagt, die Prozesse haben sich bis ins letzte Jahr 2025 hingezogen. Einige der dort Festgesetzten haben natürlich nicht aufgehört, aktiv zu sein ab 2016, sondern man hat die Nazis danach 2018 in Chemnitz wieder gesehen, in Dresden, in Leipzig bei den Corona-Leugner-Protesten. Genau. Und die haben, wie gesagt, halt auch in Teilen halt weitergemacht, weitere Straftaten gesammelt. Das hat sich auch nicht ausgewirkt in irgendeiner Art und Weise juristisch. Finde ich negativ. Das, was ihre große Befürchtung war. Also, genau.
Genau. Es waren am Ende, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, erst die erste Berichterstattung war 211, dann 216. Und aus meiner Sicht, da muss ich jetzt auch so in meiner Erinnerung kramen, vielleicht über eine Antifa-Recherche ist dann noch Kai M.
KM, genau, der mögliche Organisator.
Ausgemacht worden, der genau. sozusagen diesen Vortreffpunkt organisiert hat. Weiß ich aber gar nicht, wie das juristisch,
der ist freigesprochen worden. Genau, super. Der hat dann ein anderes Verfahren, das ist dann parallel mit abgehandelt worden. Für seine Beteiligung am Konnewitz-Angriff ist er freigesprochen worden, weil ihm weil er nicht festgesetzt wurde. Er wurde aber belastet. Von wenigen Nazis, die halt auch ein bisschen mehr gequatscht haben am Amtsgericht, wie das an den Vortreffpunkten oder so gelaufen ist. Dafür ist er freigesprochen worden, der ist aber für eine Beamtenbeleidigung hat er dann eine Verurteilung gekriegt. Genau, in einem anderen Verfahren. Aber das war sozusagen dieses, die haben halt auch immer noch andere Sachen gemacht und weitergemacht. Und,
ja. Ja, so kann man das bilanzieren.
Die kaum vorhandene Spurensicherung und auch die fehlenden Strukturermittlungen oder wie auch immer man das in so einem Fall nennt. Also das fehlende Interesse daran, rauszufinden, wer das eigentlich organisiert hat, wie man sich abgesprochen hat und wer da vorne weggelaufen ist sozusagen, führten ja auch zu dem geflügelten Wort die längste letzte Reihe der Welt. Ne? Also weil die Nazis alle vor Gericht sagten, sie wären hinten mitgelaufen und hätten sich quasi kaum beteiligt an dem, was da passiert ist und hätten auch gar nicht gewusst, wie sie da eigentlich hingekommen sind.
Die wollten zu Legida und dann sind sie zufällig in Konnewitz gelandet. Falsch und
abgebogen.
Ja, es gab ein Räumchen Nähe, die war ausschlaggebend. Kannte sich auch gar nicht aus. Haben nichts gesehen, nichts gemacht.
Die längste letzte Reihe. Genau, und Brandestäter hatten sich auch einige reaktiviert, also von diesem Angriff von Neonazis auf den Roten Stern, was wiederum ein paar Jahre vorher war, 8 Jahre oder so. Die Prozesse Brandes waren gerade zu Ende, da passierte das, ne? Oder waren gerade am, das war glaube ich auch noch nicht ganz zu Ende, aber irgendwie, ja, es überschnitt sich knapp. Ja, jetzt habe ich aber auch keine Frage gestellt. Was wollte ich eigentlich fragen?
Das macht überhaupt nichts.
Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Erinnerungsaus.
Achso, politische Einordnung hattet ihr noch irgendwie. So ganz am Anfang gab es ja die Entpolitisierung der Leipziger Polizeidirektion, der heutige nicht mehr Pressesprecher, der sich ja bei Twitter zu weit noch aus dem Fenster gelehnt hat. Der stand ja damals dann am Konnewitzer Kreuz und hat ja das zu einer Fußballauseinandersetzung zwischen Block und Roter Stern deklariert. Das Video findet man ja auch immer noch. Im Internet, die Polizeidirektion war sich ja sehr schnell klar, dass seine Fußballgeschichte, weil da Fanklientel festgesetzt hätten von Lok und Halle, hätte gar nichts mit Fußball zu tun.
Genau, aber Stichwort politische Aufarbeitung, ist ja sozusagen vielleicht auch nochmal anders gemeint. Ich habe so schon in Erinnerung, dass du am nächsten Tag quasi schon so in Konnewitz das auch so zu rattern begann, was ist da eigentlich passiert, was hätte passieren können, wie sind wir eigentlich vernetzt, was ist hier los, kann sowas wieder passieren, also sozusagen, dass da vielleicht sozusagen, ja, genau. Wie waren die Prozesse im Stadtteil vielleicht auch nochmal rückblickend, jetzt ohne zu tief reinzugucken, war man gut vorbereitet auf sowas? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich hätte das vorher nicht gedacht, aber ja.
Nee, gar nicht. Und es gab ja es gab ja Probeläufe bei Pegida und auch bei Legida hat es so ähnliche Ansammlungen ja schon gegeben, dass quasi Januar, Februar 2015, wo Legida angefangen hat, gab es ja schon so eigene Vorabtreffpunkte von Neonazis und das entsprechende Fanklientel von dem Fußballverein, den man ja immer damit nicht in Verbindung bringen darf, aber wo es immer so offensichtlich ist, wo schon mehrere hundert Nazis halt dann immer vorab geschlossen zu Legida gezogen sind, zum Teil ohne Polizeibegleitung und andere Sachen. Und Lichti hatte damals ja auch dieses Interview gehabt, dass es ja in Dresden gab es ja sozusagen auch regelmäßiger, dass so organisierte Angriffe von Nazis und Hools auf den Gegenprotest bei Pegida vorher auch gegeben hat. Mhm. Genau, es gab so, im Dezember gab es ja dann den den 12.12., den Versuch, das war ja sozusagen auch 2015 mit den Nazi-Demos nach Connewitz zu laufen, mhm, was dann polizeilich ja verboten wurde. Und dann gab es ja diese Graffitis, auch wo zu so einem 100 gegen 100 aufgerufen wurde. Und es gab, das ist jetzt auch nochmal so in dem Nachschauen in dem Kontext, es gab auch eine Brandserie im Jahr 2015 ja auf so alternative Wohnmobile, Wohnfahrzeuge, mhm, und so in der ganzen Stadt, die ja auch nie aufgeklärt wurden. Über 10 angezündete Fahrzeuge, wo auch immer man von Glück reden musste, dass dort auch keine schlafenden Menschen oder so in den Bauwegen und Wohnmobilen halt waren. Genau, also es gab durchaus Anzeichen für, dass da sowas möglich sein kann und passiert. Und ja, dann letztendlich wenig Vorbereitung da drauf. Und alle haben dann immer gesagt, zum Glück war der überwiegende Teil irgendwie bei den Gegenprotesten in der Innenstadt und das Viertel gar nicht so voll. Ja, und danach gab es dann, achso, und es gab noch, das wird immer gerne so ein bisschen vergessen, an dem Wochenende davor, also das, der Jahrestag war ja Montag, und davor gab es ja den Brandanschlag auf das Eight Weapons Gym im Kohlrabi-Zirkus. Mhm,
ja.
Das ist ja auch quasi an dem Wochenende davor komplett ausgebrannt, vor dem Angriff. Ja, das spielt ja auch noch mit rein, ist auch nie aufgeklärt, aufgearbeitet worden, und war ja auch als angebliches linkes Gym sozusagen deklariert worden. Ja, und danach gab es dann sehr viel, glaube ich, Reaktivierung von Netzwerken im Stadtteil. Es gab sehr viel Besorgnis. Mehrere Monate lang konnten sich, glaube ich, größere Gruppen im Stadtteil nicht unbemerkt halt irgendwie treffen. Mhm. Das gab dann immer sehr viel Wachsamkeit. Wer ist das da jetzt irgendwie? Und wenn es da manchmal nur die Auswärtsfahrt vom Roten Stern oder Chemiefans war, hat das dann durchaus für ja, zum Teil größere Reaktionen im Stadtteil gesorgt. Ja, es gab dann so Sachen wie angeblich Sascha Lange mit seinem Vergleich, so schlimm wie die Reichspogromnacht 38, genau, was dann halt sehr schnell auch, glaube ich, wieder eingefangen wurde, dass es sehr drüber ist, dieser Vergleich. Man hat das dann eher mit den 90er Jahren in Connewitz, wo Angriffe und Überfälle eher an der Tagesordnung waren. Nicht in der Dimension. Also das haben, glaube ich, alle gesagt, dass so 250 bis 300 Nazis organisiert in den Stadtteil eingefallen sind. Hat es auch so in den 90ern in der Form nicht gegeben. Mhm. Aber das war ja auch gar nicht notwendig, wenn man sich die Bevölkerungsstruktur anguckt.
Es gab vor allem aber auch so, weiß ich nicht, Veranstaltungen. Es gab viele Vernetzungstreffen. Ne? Man sprach miteinander. Es gab Kundgebungen auf der Wolfgang-Heinze-Straße oder ein Fest, glaube ich. Ne?
Genau, ein Straßenfest danach auf der ganzen Straße. Genau,
genau, und Spendensammlungen auf dem Roten Stern initiiert, ne? Wo auch die Buchhandlung und die beschädigten Läden irgendwie eine Rolle spielten. Ne? Und vielleicht auch aufgrund der Zeit, die vorangeschritten ist. Vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die vielleicht auch politische Begleitung des Prozessgeschehens, ne? Also ich glaube, es ist ja über so einen langen Zeitraum so viele Prozesse, gab eine Prozessbeobachtungsgruppe, aber ist es schon auch ziemlich aus dem Fokus gefallen? Es gab immer wieder auch Kundgebungen am Amtsgericht, es gab den Versuch auch Personen zu fokussieren, die, weiß ich nicht, in bestimmten Berufen arbeiten. Es ist zum Beispiel entdeckt worden, aufgearbeitet worden, journalistisch auch, dass ein JVA-Bediensteter Teil dieses Angriffs war oder der Angreifergruppe war, der trotzdem, glaube ich, 2 Jahre weiterarbeiten konnte im Knast. Aber das war jetzt sozusagen der herausgehobene Fall, der dann auch Konsequenzen hatte, nachdem er erstmal durchgerutscht ist, sage ich jetzt mal so verharmlosend. Aber es gab auch andere Fälle, die vielleicht nicht so öffentlich geworden sind, ne, von Nazis.
Ja, also das ist ja immer der Vorwurf, ne, Linke arbeiten nicht und Nazis stehen alle im Beruf. Und deswegen konnte man sich ganz viele spannende Berufsfelder halt irgendwie angucken, wenn sich doch nur dafür jemand interessiert hätte. Real muss man halt irgendwie sagen, dass die Öffentlichkeitsarbeit dazu halt wirklich mau war, also wenig also bis auf die Prozessbeobachtung und die Kundgebung vor Gericht bei einzelnen Tätern, gab es nicht viel, wo man hingeschaut hat. Dabei wäre das eigentlich ganz interessant gewesen. Halt irgendwie, es gab ja noch den Schornsteinfeger, der für ein bisschen Aufregung gesorgt hat in den letzten Jahren, der quasi im Leipziger Westen seinen Arbeitsbereich hat und dort auch in Hausprojekte und Häusern heute noch geht quasi und Teil der Angreifer halt irgendwie war, wo auch auf unterschiedlichen Ebenen versucht wurde, von diesen Hausprojekten und Bewohnerinnen das zu unterbinden, was dann halt auch mit polizeilichen Zwangsandrohungen, dass der Schornsteinfeger ins Haus gelassen werden muss, umgesetzt wurde. Genau, aber ja, da war auch ein Blumenhändler aus Dresden, der sich damit gerühmt hat, für den Ministerpräsidenten die Blumengestecke und so zu machen und für Merkel und für Putin und sonst irgendwas.
Für Putin?
Der saß sozusagen halt auch auf der Anklagebank halt irgendwie. Mhm. Also ein buntes Potpourri, und wenn man da reingegangen ist, waren es auch nicht nur die alten bekannten Nazis, die vielleicht im Brandus oder so schon dabei waren oder die seit meinen vielen Jahren halt kennt, sondern halt auch unscheinbare Leute, von denen man das dann halt eher nicht gedacht hätte. Mhm. Den Typ vom MDR zum Beispiel, der in dieser hundertprozentigen Tochter für diese Übertragungswegen halt sozusagen verantwortlich ist, für den sich nie jemand wirklich interessiert hat, was halt dann auch immer so ganz spannend ist, dass dort jemand, der eigentlich in einem journalistischen Bereich halt sozusagen auch tätig ist, also wo quasi Journalisten ganz einfach hätten auf die Recherche gehen können und mal sagen können in der Kantine beim MDR, du sag mal, wie bist du da hingekommen und wer hat dich eigentlich eingeladen oder sonst was, das hat auch nie jemand gemacht.
So. Da muss man noch erwähnen, dass es die verdienstvolle Arbeit gab von Antifaschisten, würde ich jetzt sagen, die Namen alle zur Verfügung zu stellen. Gab's, ich weiß gar nicht, ob die Website noch online ist, aber es war eine interessante Zusammenstellung von 200x Namen.
215 genau. Namen, ja, genau.
Genau, mit teilweise Bildern, kurzen Biografien oder Zugehörigkeitserklärungen, ja.
Facebook-Interessen, genau. Darauf basierte dann übrigens, also so eine Sache, die immer noch akut ist, sag ich mal, also so beim, weiß ich, aus dem Vereinsumfeld quasi beim Roten Stern, wir haben ja immer noch mal mit so ein bis zwei Leuten zu tun, die bei dem Angriff dabei waren und aber immer noch Fußball spielen. Ne?
Richtig.
Einer ist einer von diesen ehemalig, spielte mal bei Borna, der ist jetzt so Marketingleiter oder so bei Lok geworden. Ja. Das ist auch extrem komisch. Für die Akquise
verantwortlich, genau.
Super. Ja. Seit letztem Jahr. Genau, und dann, also einer spielt auch noch aktiv und hat dreimal den Verein gewechselt seitdem, aber taucht immer wieder auf, und bei dem ist auch, also bei allem, was der so am Spielfeldrand und auf dem Spielfeld von sich gibt, ist relativ klar, dass der sich, also dass der politisch da noch am gleichen Ort steht wie zur Zeit des Angriffs, nämlich im Neonazi-Spektrum. Genau, und deswegen ist, also genau, führt man jedes Mal auch die gleichen Auseinandersetzungen wieder, ne? Also spielt man gegen die überhaupt so, wie, also man tritt an die Vereine ran, hier, guckt mal, dass der nicht, und dann, naja, genau, aber die Diskussionen werden halt anders, weil sie sagen, hey, das war vor 10 Jahren, das hört doch mal auf langsam so, ne? Nee, wir hören nicht auf, der ist ja immer noch Nazi. Ne? So, ja, naja.
Ja, aber siehst du, das ist ja auch ein Stück der politischen Aufarbeitung. Also beim Roten Stern kann man zumindest festhalten, dass es immer wieder Thema war, ne? Und auch Spiele boykottiert wurden, oder es gab auch mindestens eine Demonstration.
Ja, spielten, glaube ich, damals drei von den Angreifern in dem Team, ne? Ja, ja.
Das ist ja dann ein vorbildlicher Umgang damit, mit dem Wissen, was
das so haben die wirklich, steht, die, ne? Haben jahrelang so getan, als würden die quasi so eine Art Resozialisierungsarbeit da machen.
Achso, nee, ich meine beim Roten Stern. Vorbildlich jetzt beim...
Entschuldigung, habe ich wieder völlig falsch verstanden. Ja.
Okay.
Okay.
Was bleibt nach dem 11.01.? Das werden wird diskutiert werden, oder? Oder willst du dazu noch was sagen? Was können wir daraus lernen? Kann man daraus was lernen?
Naja, es wäre wahrscheinlich schön, wenn so ein paar Erinnerungen oder Sachen, die man vor 10 Jahren aus dem Angriff sich als Folgen halt rausgenommen hat, wenn das vielleicht weiter beherzigt werden würde und wieder reaktiviert werden könnte oder so. Also da ist ja auch ganz viel draus, also neben der Solidarität und Sachen und der Vernetzung und ist ja daraus auch sehr schnell geworden, dass viele Leute für sich dann auch entschieden haben, dass es wieder wichtiger ist, halt auch rauszufahren und andere Leute zu unterstützen. Und man war in der Zeit ja aufgrund von den ganzen Nazi-Demos, rassistischen Demos, neben Legida, Pegida gab es ja unzählige anderen Quatsch, noch Offensive für Deutschland, die ganzen Demos und so, waren da schon sehr viele Leute unterwegs und auch sehr aktiv. Und weiß nicht, wäre, glaube ich, ganz gut, wenn sich die Leute das nochmal ins Bewusstsein rufen würden und wieder ein bisschen reaktivieren könnten oder so.
Den Hintern hochbekommen. Aber man kann ja vielleicht auch nochmal festhalten, vielleicht auch für die, die damals noch nicht in Leipzig waren oder politisch aktiv waren, dass das war 2016 inmitten der rassistischen Mobilisierung bundesweit, ne? Und das war quasi so ein Fanal, ne? Also Nazis gehen in den Stadtteil, den bundesweit wahrscheinlich jeder Nazi kennt, so, und hasst und etikettiert, ne? Oder im Erzgebirge, im hintersten Dorf sozusagen, Konnewitz als Feindbild irgendwie gut funktioniert bei Rechten, so, ne? Und darum war das schon herausragend auch, glaube ich, so die Wirkung, die das hatte, ne? Faschos schaffen es zu 250 in diesen Stadtteil zu gehen.
Ja, die Botschaft war eindeutig, es gibt keinen sicheren Raum in Sachsen. Es gibt keinen Ort, wo wir nicht hinkommen, und es gibt keinen Rückzugsraum für euch. Und das war ja sozusagen das, was auch für die meisten Leute, die seit vielen Jahren aus der Provinz, aus Ostdeutschland oder so, auch von ihren kleinen Orten und Ortschaften, die ja halt froh waren, dass sie, wenn sie nach Leipzig gezogen sind oder nach Konnewitz gezogen sind, einen Ort hatten, wo sie nicht permanent über die Schulter schauen mussten, wer läuft halt sozusagen hinter mir oder sonst irgendwas, sondern halt ihren, so einen entspannteren Lebensabend halt irgendwie haben konnten, als sie es zum Teil manchmal in Hoyerswerda oder so gehabt haben. Also genau, und dafür die Botschaft sollte ankommen, es gibt diesen Ort nicht und wir treffen euch überall, wenn wir wollen. Das war die.
Ja.
Ich entnehme mit deinem letzten Satz, dass also wer nach Konnewitz zieht, im Prinzip seinen Lebensabend antritt.
Das ist ja eine allgemeine Kritik,
die das es ja immer gibt, das Problem,
dass die Leute hier nicht mehr
sich zur Ruhe setzen in Konnewitz. Ja.
Sich dann da schön einrichten in ihrer Blase und ihren Arsch nicht mehr bewegen.
Antifaschistisch Bier trinken.
Genau.
Punkt.
Aber ich würde die Leute, die ich aus der Provinz kenne, die von dort halt irgendwie kommen, denen würde ich das niemals, also wer diese Menschen kennenlernt und mit denen auch nur mehrere Sätze halt spricht, der merkt ganz schnell, dass das Bullshit ist. Also die Leute
sind ja weiter aktiv.
Genau, die setzen sich nicht zur Ruhe, sondern die haben halt einfach einen Ort, in dem sie vielleicht, wie gesagt, eine Sorge weniger haben, die sie sonst in der Provinz hätten, nicht permanent nach hinten gucken zu müssen, was da eventuell kommt.
Es gibt durchaus nicht wenige Leute, die in Konnewitz wohnen und trotzdem in der Provinz weiter aktiv sind oder arbeiten, sich da was aufgebaut haben. Ich denke gerade an, sag ich lieber nicht. Ist ja egal, wo Leute wohnen. Leute. Ja, genau. Leute. Aber vielleicht können wir jetzt nochmal sozusagen am Ende den Punkt machen. Es wird eine Veranstaltung geben und es wird eine Demonstration geben.
Genau, es gibt eine Veranstaltung am Sonntag im UT Konnewitz, 18:45 ist Einlass.
Am 11.01. am Sonntag.
In einer Woche. Da geht es dann nochmal darum, den Abend zu rekapitulieren, was danach passiert, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Es gibt unterschiedliche Themenabschnitte. Genau. Veranstaltet wird es von Chronik RE, vom Roten Stern, vom Linksnet Rassismus tötet, in Zusammenarbeit auch mit dem UT, die damals halt auch wichtig waren für dieses Straßenfrühstück. Dort auch eine wichtige Rolle gespielt haben, was es in Solidarität halt gab. Genau, und dann einen Tag später, am Montag, den 12. Januar, gibt es eine Demonstration, die sich nochmal auf die Spurensuche der letzten Reihe begibt. Genau, von der Wolfgang-Heinze-Straße aus und nochmal die Richtung abläuft, aus denen die Nazis gekommen sind. Und nochmal ein paar Akteure in den Blick nimmt, die vielleicht bisher noch nicht in den Fokus genommen wurden oder nicht so weit betrachtet waren. Ja.
Cool. Kommt zahlreich.
Danke.
Klar.
Wollen wir zusammen noch...
Wir können kurz Musik machen.
Musikstück von Grimm 104
einführen? Ja, wir hatten lange Textteile.
Ja, es war einfach jetzt ein langer Wortteil, nicht wahr? Gut. Aus dem Release-Radar diesmal, ja? Also ein Titel namens Mantra. Grimm 104 im Linkstrained Radio. Wir sprachen über den 11. Januar 2016, den Nazi-Angriff auf Connewitz, und das ermöglicht uns, eine mögliche Brücke zu schlagen ins Heute, nämlich die gute Idee, ungefähr 10 Jahre später einen kleinen Angriff auf Connewitz oder auf linke Strukturen in Connewitz zu versuchen.
Also nee.
Ich übertreibe leicht vielleicht. Ja, genau. Aber ja, wer will kurz zusammenfassen, was am 17. Januar passieren soll?
Also ich habe es, glaube ich, am 28.12. gelesen. Ich habe das nochmal versucht zu rekapitulieren. Da gab es erstmal nur so einen Sharepick von einer Gruppe namens Lotta, die, glaube ich, nicht so in Erscheinung tritt, getreten ist bisher. Mhm. Und einen Tag später kam der Aufruf von Handala. Handala ist eine antisemitische Organisation, die in Leipzig relativ oft auf der Straße ist, seit dem 7. Oktober verstärkt, aber gab es auch schon vorher. Mhm. Und dass die antisemitisch sind, sagt jetzt nicht vor allem der Inlandsgeheimdienst, sondern da muss man sich, glaube ich, einfach mal auf den Block verirren. Das ist Hamas Verherrlichung ohne Ende. Mhm. Genau, und die wollen in Connewitz demonstrieren, was richtiger Antifaschismus ist. Ne? Oder wie ist das Motto?
Ja, Antifamins.
Free Palestine.
Free Palestine, ja, genau. Genau. Und genau, es ist so, ja. Aber es richtet sich halt gegen konkrete Strukturen in Connewitz und gegen Connewitz an sich, was wieder, naja, was dann eben wieder sehr zum Jubiläum in Anführungsstrichen passt, ne?
Du kannst gern mitreden oder diskutieren.
Ja, ja, genau.
Genau, ja. Es sollen konkrete Orte besucht werden, nämlich das Linksnet und das Coney Island als sozusagen, wie sagt man, Inbegriff
als Hort
der, weiß ich nicht, was sagt man da? Speerspitze der israelischen Propaganda, der westlichen Werte, Verteidigung, keine Ahnung. Und es gibt so einen kurzen Aufruf, der wirklich und das, der mit Lügen hantiert, so, also mit Etikettierung von Menschen und Orten und genau.
Und Lügen.
Und Lügen.
Mhm.
Es ist schon ein starkes Stück, ne? Und es dauerte wirklich nicht lange, dann bis kurz vor Silvester, glaube ich, die Freien Sachsen sich gefreut haben oder, ich weiß nicht, so fast aufgerufen haben. Ich habe es jetzt nicht, dem beizuwohnen, ne? Und am Neujahrsmorgen gab es dann noch das Kompaktmagazin, was zumindest die Berichterstattung gerundet hat und den Konflikt erklärt hat. Mhm. Wobei da jetzt auch immer die Ukrainer-Geschichte mit reingebastelt wird, die, glaube ich, in dem Ursprungsaufruf von Handala keine Rolle spielt. Ne? Aber es ist natürlich sozusagen,
ja, man kann ja
die falschen
Konflikte da drauf legen.
Ja, ne? Genau.
Mhm. Ja.
Imperialistische U-Boote. Keine wahren Linken. Das ist sozusagen, kann man resümieren, das soll dort exekutiert werden und der Stadtteil wahrscheinlich zurückgeholt werden.
Na, und es gibt noch den Nazi, der früher in der AfD war und ausgeschlossen wurde, und mehrere Neonazi-Demonstrationen in Berlin angemeldet hat im letzten Jahr, der erst gesagt hat, ich komme auch und gucke mir das an, und jetzt auch laut darüber nachdenkt, eine eigene Demonstration anzumelden. Wahrscheinlich halt auch, damit es eine Möglichkeit gibt für die Nazis, die von den Freien Sachsen dorthin mobilisiert werden, dass es dort dann halt auch einen Anlaufpunkt gibt, an dem sich Nazis beteiligen können. Aber ich weiß nicht, ob der sich jetzt schon entschieden hat. Er hat erstmal nur so in die Runde gefragt, soll ich was anmelden?
Ah ja, okay.
Genau, dann würde es neben diesem Demonstrationszug halt dann auch nochmal den klassischen Neonazi-Aufmarsch für Connewitz geben.
Genau. Und es gibt einen Social-Media-Beitrag, du kennst ihn, glaube ich, der das, glaube ich, gut zusammengefasst hat, was man eigentlich reagieren muss. Dieser Stadtteil ist pluralistisch, da gibt es verschiedene Positionen. Ja, es gab in den letzten Wochen auch so Scharmütze zwischen palästinasolidarischen Jugendlichen, sage ich mal, und anderen Menschen. Das hätte man aber vielleicht auch anders, das kann man einfach anders klären. Ne? In dem Stadtteil gibt es keine homogene Position, hoffentlich auch nicht unter linken Gruppen zu diesem Israel-Palästina-Konflikt oder dem Krieg, dem israelischen Krieg, dem 7. Oktober den Terrorattacken auf Israel. Da hoffe ich schon, dass es eine Position gibt, aber es gibt jetzt sozusagen schon ein weites Meinungsspektrum und es gibt überhaupt keinen Grund, diesen Stadtteil so zu etikettieren und an den Pranger zu stellen. Ne? Das ist keine Ahnung. Und ich frage mich, ob da noch so ein bisschen Restvernunft, zumindest vielleicht bei ein paar Antifa-Leuten, die in dieser Mobilisierung mit drin hängen, gibt, dass irgendwann noch, also vielleicht doch noch mal ein Stück zurückzurudern, aber ich glaube, der Zug ist schon abgefahren, ne? Wenn man jetzt unterstellt, dass Handala da sozusagen der Mobilisierungsmotor ist, die eh nicht zu überzeugen sind, gibt es ja trotzdem eine Gruppe von Menschen aus dem Stadtteil, die da, glaube ich, mit drin hängen. Aber das muss man alles nicht im Radio verhandeln. Aber scheinbar gibt es diesen Vernunftsmoment nicht und das wird so passieren. Hm? Egal, der Social Media Post hat das gut zusammengefasst, dass Konnewitz eigentlich pluralistisch ist und das den Stadtteil auch auszeichnet. Ne? Mhm. Und ich hoffe auch so ein bisschen, dass die Gegenmobilisierung das auch in sich trägt und jetzt, ja.
Nicht auf Konfrontation aus ist. Ja, bisher passiert ja alles bei Social Media, das ist ja immer so ein bisschen schwierig.
Ja, genau, also das ist zum Kotzen.
In die Welt zu übertragen, ja. Was genau da passieren wird, wer da kommt, ja genau. Aber traut sich noch jemand was kurz, also um das zu umreißen, vielleicht für Leute, die damit gar nicht anfangen können, wer will da eigentlich nach Konnewitz kommen? Also Handala wurde erwähnt, ne? Die Gruppe Handala. Hm.
Ja, und da gibt es jetzt sozusagen so ein Trittbrettfahrertum, ne? Von allen möglichen, weiß ich nicht, autoritär-kommunistischen, autoritär-linken Medienkollektiven, Gruppen, die das teilen, die teilweise auch selbst aus dem Stadtteil kommen oder mit den Projekten verknüpft waren, die sie jetzt da anfeinden. Mhm. Und es trägt sich so bundesweit, glaube ich, ne? So fast, also bis in Strukturen der Partei Die Linke, zu denen ja das Linkscent so ein bisschen gehört. genau, machen da auch mit. Mhm. So? Oder gibt es da noch mehr zu sagen? Es ist schon so eine Art Projektionsfläche, glaube ich, jetzt vielleicht auch bundesweit. Ich habe das nicht so, ich checke nicht so viel überall Social Media, aber es ist schon so eine Art Projektionsfläche, so ein Schneeball-Ding, wo, glaube ich, so autoritäre, wenn man sie jetzt noch Linke nennen will, Palästina-solidarische bis antisemitische Akteure das als den totalen, ich sage jetzt mal das Wort Endkampf sehen, jetzt nach Konnewitz zu gehen und da zu zeigen, dass nur sie die echten Linken sind, so. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Handala ein linkes Selbstverständnis hat für sich. Für mich sind das keine Linken.
Mhm. Also eine monothematische Gruppe. Und wenn man sich anguckt, was sie machen, dann machen die hauptsächlich innerlinke Zersetzung, hätte ich bisher gesagt.
Richtig, ja.
Ja. Man könnte es natürlich auch so sehen, dass es keine linke Gruppe ist. Dann ist es nicht innerlinks sozusagen. Dann ist es, naja, sowas. Genau, also ja, vor irgendwelchen linken Veranstaltungen rumstehen, gegen linke Versammlungen agitieren und also eigentlich immer nur sich gegen andere linke Strukturen richten. Das ist so deren Hauptbeschäftigungsfeld gefühlt.
Ja, und Anti-Antifa-Arbeit so. Also diesen Stil machen sie ja auch, indem sie Personen auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder fokussieren.
Ja, wobei das ja
zeigen, Personen sind, die unterstellen. Ja, das stimmt.
Ja, ja.
Im Wesentlichen, ja. Ich meine eher die Methode, ne? Sozusagen Leute zu markieren, immer wieder.
Okay, ja. Naja, es bleibt abzuwarten, was da genau passiert. Ich weiß nicht, kann man irgendwo sinnvoll verfolgen, ohne auf Instagram sich quasi die Auseinandersetzung angucken zu müssen, was, ja.
Eigentlich passiert genau das, was bei den beiden Veranstaltungen, die das Linksland ja veranstaltet hat im November und Dezember, um irgendwie eine andere Perspektive auf diesen Israel-Gaza-Konflikt und die politischen Debatten zu werfen, was da sozusagen als Problem markiert wurde, nämlich dass der Diskurs sich so abhebt von dem eigentlichen Leid der Menschen dort vor Ort, wird daraus sozusagen Ideologie produziert und wird damit sozusagen wirklich linke Szene zersetzt oder werden politische Strukturen zersetzt. Das ist dort problematisiert worden und appelliert worden, das anders zu machen, aber genau das passiert jetzt eigentlich so, ne? Ja. Auf einem noch neueren Niveau. Mhm. Es ist Zeit.
It's time.
Tschüss. Tschüss.
Das war's, wir, Radio.
Wir senden vorher nochmal, aber vielleicht reicht's auch.
Ja. Mal sehen. Macht's gut.
Tschüss.
Ihr hört gleich die Dub Night, wenn ich mich recht entsinne. Bis dahin. Tschüssi. Mhm.
Das war's, Linksnet Radio. Wir hören uns in 2 Wochen am 16. geht's zu Holger.